Wir kommen zum Predigttext im Römerbrief. Und zwar ist die heutige Predigt, die beginne ich eigentlich über den Abschnitt, den zweiten Abschnitt im Römer 14. Aber ich denke, es ist gut für den Zusammenhang, dass wir den ganzen Text vom ganzen Kapitel lesen, damit wir auch den Anschluss noch etwas besser haben an das, was wir letztes Mal bedacht haben. Also so lese ich Römer 14, das ganze Kapitel, und die Predigt geht dann ab Vers 13. Das ist das Wort Gottes. Den Schwachen im Glauben nehmt auf, aber nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, der isst dem Herrn. Denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn, und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen, also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jetzt der Predigttext für heute. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist, nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Herrn Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Musik. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und diese Wegweisung, die wir hier empfangen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns alles gut verstehen lässt, dass du uns hilfst, dass wir mit Aufmerksamkeit und offenem Herzen auf deine Stimme hören können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die befreiendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Wer an Jesus als seinen Erlöser glaubt, ist befreit von der Herrschaft der Sünde, ist befreit von der Verurteilung des Gesetzes, er ist befreit von dem Gesetz in einer solchen Weise, dass er nicht mehr die detaillierten Opferanweisungen und die vielen Reinheitsgebote des Alten Testaments halten muss. Christus hat alle Forderungen des Gesetzes für uns erfüllt. Heißt das nun, dass wir tun und lassen können, was wir wollen, wenn es uns nur wohl dabei ist? Ja und nein. Heißt, dass wir frei sind, alles zu tun, was wir möchten, wozu es uns treibt, wozu unsere Wünsche, worauf unsere Wünsche ausgerichtet sind, wenn wir nur sagen können, es ist gut in meinem Herzen. Ja und nein. Der Reformator Martin Luther, er hat sich mit seinen Schriften sehr dafür eingesetzt, dass die Christen ihre Freiheit im Glauben zurückbekommen. Und eine dieser Schriften, die er schrieb, gegen die Sakramentallehre der römischen Kirche, diese Schrift nannte er von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Es ging Luther darin, darauf zu zeigen, dass das Papsttum durch diese gesetzliche Verwaltung der Sakramente, die Gläubigen in Unfreiheit hält. Er bindet sie, das Papsttum bindet sie an etwas, das sie gefangen sein lässt. Dass die Kirche wirkt als eine Institution, die Gefangene gefangen hält. Das hat er gezeigt in dieser Schrift. Das richtet sich gegen die Knechtschaft der gesetzlichen Lehren der Kirche. In einer anderen Schrift aber, da hat er sich dann mit der christlichen Freiheit befasst. Wie ist diese christliche Freiheit gestaltet? Wie sieht das aus? Diese Schrift nannte er von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da beginnt er mit der Aufstellung von zwei Gegensätze, die sich auf den ersten Blick zu widersprechen scheinen. Da schreibt er, erstens, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Zweitens, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das wirkt wie ein Paradox, nicht wahr? Aber diese Sätze widersprechen sich in Wirklichkeit nicht. Sie sind für einen Christen gleichzeitig wahr und zu Zeiten ist der Christ mehr der eine als der andere. Wir sind gleichzeitig freie Herren und dienstbare Knechte. Und manchmal sind wir im Leben mehr Herren, manchmal mehr Knechte. Was entscheidet darüber, welches von diesen beiden zutrifft in einem Moment oder in einer Situation? Was entscheidet darüber? Paulus gibt uns eine Antwort, indem er hier in dieser zweiten Hälfte, vor allem in Römer 14, aufzeigt, was unsere Freiheit reguliert. Die Regel, wie unsere Freiheit zu leben ist, könnten wir auch sagen. In Vers 19, Römer 14, da gibt er das Ziel an, zu dem wir hinleben oder auf das wir zuleben sollen. Der Friede ist das Ziel, der Friede und das, was der gegenseitigen Erbauung dient. Das ist der Ausdruck der Liebe, über die der Apostel in den Kapiteln 12 bis 15 schreibt. Wer liebt, der sucht die Erbauung der Geschwister zuerst. Das heißt, er lebt auf das Ziel hin, dass der Bruder und die Schwester im Glauben wohl sind und wachsen. Und darin sind wir, um noch einmal Luther zu zitieren, dienstbare Knechte aller Dinge und jedermann untertan. Und Paulus sagt auch, dass wir grundsätzlich frei sind und keinem Menschen schuldig sind, irgendwelche seiner lehrmäßigen Vorlieben zu übernehmen und sie zu bedienen und so zu leben, wie es ihm am besten gefällt. Davon sind wir frei. Aber diese Freiheit kann begrenzt werden. Und zwar durch die Liebe. Die Liebe ist das, was unsere Freiheit begrenzen muss. Wenn meine Freiheit, die ich auslebe, einen Anstoß oder Fallstrick für meinen Bruder darstellt, dann lebe ich falsch. Wenn meine ausgelebte Freiheit ein Anstoß oder ein Fallstrick für meinen Bruder, meine Schwester ist, dann lebe ich falsch. Und dasselbe gilt aber auch für das Gegenteil, Gegenteilige. Wenn ich durch meine ängstliche Unfreiheit einem Bruder aufzwingen will, in gleicher Weise wie ich unfrei zu sein, dann lebe ich auch falsch. Wenn Paulus in Vers 13, da kommen wir an den Anfang unseres Abschnittes, Vers 13, wenn er hier schreibt, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern dafür schauen, dass wir dem Bruder keinen Anstoß oder Fallstrick bieten. Dann meint er das so folgendermaßen. Wir sollen nicht sagen, ein Christ tut dies und das nicht, für einen Christen ist dies oder das obligatorisch, sondern wir sollen sagen, ich prüfe das, was ich lebe, daran, ob es dem Bruder hilfreich für sein geistliches Wachstum ist. Und eine solche Haltung ist wohl schwieriger als die gesetzliche Version. Es wäre wohl oft einfacher, so eine Liste von den Dingen zu haben, die ein Christ darf und nicht darf. Man hätte dann zwar weniger Freiheiten, aber wir wüssten genau, wo die Grenzen sind, die wir nicht übertreten dürfen. Es wäre etwas einfacher so. Oder auf der Gegenseite wäre es einfacher, wenn wir sagen könnten, ich bin vollkommen frei. Niemand hat mir etwas zu sagen, wie ich leben soll. Beide dieser gegensätzlichen Haltungen sind aber nicht nur unreif, sondern sie können auch schädlich sein für uns selbst und für die Geschwister. Und wie Paulus sagt, wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Wenn du mit deiner Art, wie du mit Speisen umgehst, was darf ich nicht und so weiter, wenn du mit dieser Art und Weise, wie du das lebst, deinen Bruder betrübst, dann wandelst du nicht nach der Liebe. Wegen einer Speise betrübt. Das heißt, die Speise, die steht hier für den Umgang und die Beurteilung einer Speise. Und damit auch all der Dinge, die nicht für alle die gleiche Bedeutung haben. Wir haben das ja am letzten Sonntag schon angeschaut. Es geht hier nicht um die Gebote Gottes. Die sind ganz klar, oder? Die können wir nicht frei oder weniger frei auslegen. Wir können sie eigentlich nicht eng genug auslegen. Oder wenn Jesus sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, das heißt auch, du sollst nicht einmal einen Menschen begehrlich ansehen mit deinen Augen oder begehren, etwas im Herzen begehren, ist schon so viel, wie es auch getan zu haben. Also die Gebote, die sind hier nicht gemeint. Hier sind Dinge gemeint, die man eben verschieden sehen und praktizieren kann, genießen oder nicht genießen kann. Ist nicht für jeden das Gleiche und es ist auch nicht in jeder Lebensphase das Gleiche. Paulus sagt, er verdirb nicht mit einer Speise den, für den Christus gestorben ist. Das rücksichtslose Ausleben einer persönlichen Freiheit kann den Bruder oder die Schwester verderben, das heißt in seinem Glauben schaden, in seinem freien Glaubenswachstum hindern oder betrüben, verwirren. Und so auch die unnachgiebige Forderung, gewisse Speisen für verboten zu halten, für alle bestimmte Dinge nicht tun zu dürfen, stattdessen im gesetzlichen Korsett zu leben, auch das kann den Bruder und die Schwester verderben im Glauben, verwirren, hindern, die Freude kaputt machen im Glauben. Das ist nicht gut. Beide diese Gruppen oder Leute, die jetzt ihre Weise, ihre Sicht so rücksichtslos ausleben, wir könnten sie mal der Einfachheit halber den Gesetzlichen und den Gesetzlosen nennen. Es ist jetzt nicht überkorrekt, diese Ausdrücke, aber einfach um zu unterscheiden. Beide liegen falsch, weil sie den Fokus auf sich selbst und auf die Erfüllung ihres Begehrens richten. Der Gesetzlose sagt, ich will meine Freiheit genießen, mir ist es egal, wie es den anderen dabei geht. Christus hat mich frei gemacht, ich kann tun und lassen, was ich will. Die anderen, die müssen selber schauen, dass sie das nicht falsch verstehen. Das ist der Gesetzlose. Und der Gesetzliche, der sagt, ich will meine Sicherheit im Verhalten haben, ich will meine Liste haben und ich will, dass das für alle gilt und mir ist es egal, wie die anderen damit leben. Beide liegen falsch. Wo nun beide sich in unrechter Weise eben verhalten können, eine falsche oder eine schädliche Herzenshaltung einnehmen können, da legt Paulus das Gewicht der Verantwortung jetzt in diesem Abschnitt auf die Seite derer, die sich stark im Glauben fühlen, die sich überlegen fühlen, weil sie ihre Freiheit sehen und diese auch betonen. Die fühlen sich stark im Glauben, das sind die Starken. Ob sie es wirklich sind, ist eine andere Frage, aber sie sehen sich zumindest so. Und er fasst das zusammen in Vers 1 von Kapitel 15 dann, das gleich dem folgt, was wir gelesen haben. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen in unserer Freiheit. Damit meint er, dass wenn wir auch mit gutem Gewissen alles essen oder alles genießen können, sollten wir unter Umständen darauf verzichten, damit wir denen, die wir als schwach ansehen, kein Anstoß zur Sünde sind. Das heißt, dass wir, damit wir sie nicht dazu bewegen, zu tun, was sie als Sünde ansehen. Die Parallele zu diesem Kapitel hier im Römerbrief, das ist 1. Korinther 8, da geht es so ziemlich um die gleichen Dinge, aber es kommt ein wenig von einer anderen Blickrichtung, einer anderen Perspektive. Da können wir noch etwas deutlicher sehen, was das im Kontext der Zeit des Apostels bedeutete, was er hier sagt. Er sagt, die Erkenntnis ist nicht in allem. Das ist die Erkenntnis, dass wir grundsätzlich frei sind und alles genießen können. Diese Erkenntnis ist nicht in allen, sondern manche essen es, also das Opferfleisch, das verkauft wird, manche essen es, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, als Götzenopferfleisch. Und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Und wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, und eben diese Freiheit im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen. Also er wird dann gedrängt eigentlich oder versucht, etwas zu tun, was für ihn persönlich Sünde ist, auch wenn es für den anderen das nicht ist. Aber er wird zu etwas verführt, etwas zu tun, das für ihn immer noch falsch ist und Sünde ist, in seinem Gewissen. Paulus, wenn er darüber schreibt, er selbst sieht sich auf der Seite der Starken. Er würde sagen, ich bin stark hierin. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Er kann alles genießen, das weiß er mit Gewissheit. Ich bin frei und kann alles genießen, auch die Speisen, die ich früher als Pharisäer nach dem Gesetz nicht genießen durfte, die kann ich jetzt in Christus frei genießen. Das ist grundsätzlich zu sagen über die Freiheit, die er für sich sieht. Aber er sagt, dass er diese Freiheit nicht rücksichtslos ausleben darf. Wenn jemand, der diese Freiheit im Gewissen nicht hat, dadurch geschädigt werden kann, zur Sünde versucht werden kann. Und hier im 1. Korintherbrief, im Anschluss an seine Ausführung dazu, da beschreibt er seinen Grundsatz, wie er ihn in seinem missionarischen Dienst anwendet. Das ist dann im 9. Kapitel, 1. Korinther 9, ab Vers 19. Da schreibt er, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Da sehen wir auch dieses Prinzip wieder spielen, oder? Ich bin ein freier Mensch, der Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Aber der Christenmensch ist ein Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ich habe mich allen zum Sklaven gemacht, schreibt er, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Und denen unter dem Gesetz sind, wie einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht mehr unter dem Gesetz bin. Damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz. Obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin oder nicht gesetzlos vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Also ich bin denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das ist die Perspektive von Paulus, wie er seine Freiheit lebt. Paulus war bereit, sogar bestimmte Vorschriften des Alten Testaments zu halten, wenn er damit Menschen, schwache, gesetzestreue Juden oder auch Nichtjuden zum Herrn führen kann. Das Wichtigste war für ihn, niemandem ein Hindernis zum Glauben in den Weg zu stellen. Wir können den Apostel dabei beobachten, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie er vorgeht. Wir finden verschiedene Abschnitte in der Apostelgeschichte, wo wir Paulus genau in diesen Dingen beobachten können. Am Konzil in Jerusalem zum Beispiel, das ist Apostelgeschichte 15. Da setzt er sich zusammen mit den anderen Aposteln und mit Ältesten der Kirche von rundherum stark dafür ein, dass den Gläubigen aus den Nationen nicht die Beschneidung auferlegt wird. Und damit ihr Glaube an Christus nicht mit dem Halten des Gesetzes vermischt wird. Das ist den Aposteln ganz wichtig, dass sie den Christen aus den Nationen diese Freiheit zusprechen müssen. Und sie müssen den anderen, den Judaisten, verbieten, dass sie das verlangen, dass die Heiden beschnitten werden. Auch im Galaterbrief schreibt er dann darüber und sagt, dass er denen aus der Beschneidung vehement widerstanden habe, weil sie durch ihre Forderung die Freiheit der Gläubigen beschneiden wollten. Aber als er dann zusammen mit den anderen den Gemeinden schrieb, sie haben dann einen Brief geschrieben an alle Gemeinden, wie das jetzt zu verstehen und zu halten ist, was sie am Konzil beschlossen hatten, da gaben sie erstaunlicherweise dennoch einige Anweisungen, die sie aus dem alttestamentlichen Gesetz entnommen hatten. Sie ordneten für die Gemeinden Folgendes an. Man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, also nicht die Beschneidung auferlegen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Das waren Reinheitsgesetze aus dem Alten Testament, die eigentlich in Christus erfüllt sind. Und das mutet auf den ersten Blick etwas eigenartig an, nicht wahr? Warum geben sie jetzt solche Anweisungen? Das Größere, die Beschneidung, haben sie gesagt, nein, das nicht, aber vom Erstickten sich enthalten, also Tiere, die auf die falsche Weise geschlachtet wurden und vom Genuss von Blut von Tieren. Da hat der Herr schon Petrus gezeigt, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Er soll nicht für unrein erklären, was Gott für rein erklärt hat. Die Heiden müssen sich nicht beschneiden lassen, aber dennoch Teile des alttestamentlichen Gesetzes halten. Was soll das, Paulus? Und ihr Apostel, der nachfolgende Satz, den sie schreiben, lässt uns das aber verstehen, warum sie das so angeordnet haben. Sie schreiben dann, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Also, weil es in diesen Städten, wo eben die Heiden sind, die gezwungen werden sollten, sich zu beschneiden, um wirklich gerettet zu werden, In diesen Städten gibt es auch viele Juden, die, obwohl Christen geworden, sich noch an die Reinheitsgebote halten. Und da soll man Rücksicht nehmen und nicht vor ihren Augen Dinge genießen, die sie als unrein betrachten. Eben um ihre Gewissen nicht durcheinander zu bringen. Lieber verzichten auf solche Dinge, die wir frei genießen könnten, weil es eben sein könnte, dass wir sonst die vielen Juden, die Christen geworden sind, verunsichern könnten. Denn sie könnten sonst dazu bewegt werden, gegen ihr Gewissen zu sündigen. Paulus und die anderen Apostel wollen sie davor schützen. Das, denke ich, ist der Grund, warum sie diese Anordnungen noch gegeben haben. Später, auf einer seiner Missionsreisen, lässt Paulus dann aber auch sogar Timotheus beschneiden. Er, der sich so vehement dagegen einsetzte, dass die Beschneidung von den Gläubigen aus den Nationen gefordert wurde, er tat das. Er beschnitt Timotheus. Das war später. Er tat das, um den Juden, die er für das Evangelium gewinnen möchte, dass er diesen Juden kein Anstoß ist. Das können wir nachlesen, warum er das tat. Er ließ Timotheus beschneiden. Timotheus war ein Mann, der von einer jüdischen Mutter und einem heidnischen Vater stammte. Und so will er hier auch im Römer und im 1. Korintherbrief, dass wir die Freiheit, die wir zwar für uns selbst hätten, nicht rücksichtslos ausleben, wenn wir damit jemanden im Glauben verunsichern oder durcheinander bringen würden. Vers 17, Römer 14 wieder, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Es geht im Reich Gottes nicht darum, dass wir uns darum sorgen, was wir nun essen oder trinken oder nicht essen und nicht trinken. Das ist überhaupt nicht zentral. Wir werden vor Gott nicht angenehm und wir erlangen nicht seine Gerechtigkeit, indem wir Speisen und andere Genussmittel zum Zentrum unserer Religion machen. Gottes Heil besteht nicht darin, dass wir nun Dinge genießen können, die vorher verboten waren. Das ist nicht das Heil in Christus. Aber auch nicht darin, dass wir uns als besonders heilig empfinden, wenn wir auf solche Dinge verzichten. Sondern Gottes Heil besteht darin, dass wir durch Christus Gottes Gerechtigkeit erlangen. Was dann dazu führt, dass wir im Heiligen Geist, der uns gegeben wurde, Friede und Freude im Herrn miteinander genießen. Das können wir, ob wir die nebensächlichen Dinge genießen oder darauf verzichten. Wir können Friede und Freude in Christus miteinander genießen. Egal wie wir in diesen zweitrangigen Dingen eingestellt sind und denken und im Gewissen geprägt sind. Diese Dinge sind höchstens zweitrangig. Aber sie können durch unsere egoistische Herzenshaltung, durch liebloses Verurteilen oder rücksichtsloses Ausleben der persönlichen Vorlieben zu einer Gefahr für die Gemeinschaft werden. Was für einen Schaden können wir der Gemeinschaft zufügen, wenn Essen und Trinken, andere Genussmittel, Kleider oder Stilfragen, Orte, die wir aussuchen, Lebensgewohnheiten, Musikstile und so weiter, wenn das ins Zentrum unseres Interesses rückt, Geschwister geraten in Streit, Schwache werden verunsichert, durcheinandergebracht, Gemeinden spalten sich oder fallen auseinander. Es gibt Dinge, über die sich zu streiten lohnt, unbedingt. Es gibt Dinge, die entschieden werden müssen, ganz klar. Das Neue Testament enthält sogar viele solche Unterscheidungen. Und Paulus und die anderen Apostel kämpfen für die rechte Lehre und gegen ihr Lehren. Aber in diesen Nebenfragen des persönlichen Genusses und Lebensstils, da gebietet Paulus, dass wir lieber auf unser Recht verzichten sollen, als dass wir es Geschwistern aufzwingen. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das soll im Zentrum unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde stehen. Und so wird die Kirche ein sicherer Ort für uns, an dem Starke und Schwache sich gegenseitig erbauen in Christus und einander helfen, den Herrn besser zu erkennen. Wir sind Befreite in Christus. Wir haben grundsätzlich die Freiheit, äußerliche Dinge zu genießen, sogar Dinge, die im Alten Testament noch verboten waren. Aber wir haben auch die Freiheit, sie nicht zu genießen. Das ist auch eine Freiheit, die wir haben. Wir sind frei gemacht, bestimmte Dinge nicht genießen zu müssen. Den Geschwistern zuliebe und zur Hilfe. Was wir tun oder nicht tun, das soll daran hängen, ob es den Bruder oder die Schwester erbaut. Punkt. Wenn Paulus sagt, hier im Vers 22, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst, vor Gott. Dann sagt er damit eigentlich dasselbe, was er schon im Vers 5 gesagt hat. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Habe Glauben für dich selbst vor Gott. Sei überzeugt von dem, was du leben kannst, darfst, was du tun darfst, was nicht du speziell tun darfst vor dem Herrn und was nicht. Habe diesen Glauben, diese Überzeugung für dich selbst vor Gott. Das ist wichtig, weil zwischen dem, was wir wirklich glauben und dem, was wir ausleben, da kann ein Widerspruch bestehen. Unser Gewissen ist oft langsamer als unser Verstand. Wie ist das gemeint? Unser Gewissen ist oft langsamer als unser Verstand. Wir können mit unserem Verstand etwas verstehen, aber das Gewissen hinkt noch hinterher. Das Gewissen ist noch an ältere Dinge gewöhnt und es alarmiert uns, wo es nicht müsste. Oder manchmal ist es auch zu unempfindlich. Dann sagen wir, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich das tue, aber wir sollten es eigentlich nicht. Wir sollten kein gutes Gewissen haben. Also das Gewissen ist geprägt auf eine Weise, und das kommt vielleicht noch aus der Vergangenheit, das hinkt hinterher. Wir haben Skrupel, bestimmte Dinge zu tun oder zu genießen. Und wenn jemand aus seinem Gewissen noch unsicher ist, ob er eine Sache genießen kann oder darf oder etwas tun darf oder nicht, wenn er unsicher ist, es aber trotzdem einfach tut, weil sein Verstand ihm sagt, tu es, der Bruder tut es ja auch, dann kann er in dieser zweigeteilten Herzenshaltung wirklich sündigen. Das ist gemeint, wenn Paulus sagt, wenn er etwas nicht im Glauben tut, dann ist es ihm Sünde. Um noch ein Beispiel zu machen. Obwohl der Genuss von alkoholischen Getränken an sich keine Sünde ist, kann es im Leben eines Menschen Sünde sein, wenn er Wein trinkt. Es kann. Er denkt zum Beispiel, denkt er eigentlich, dass er besser nichts trinken sollte, weil er es früher in sündhafter Weise getan hat und Alkohol genossen hat. Sollte er es besser jetzt nicht tun. Und jetzt sieht er seinen Bruder, der darin reifer scheint oder weiter zu sein scheint, sieht er fröhlich und in Freiheit Wein genießen. Er sitzt ihm gegenüber oder er lädt ihn sogar ein, mit ihm ins Restaurant zu kommen und bestellt da sein Getränk. Und dieser schwache und skrupulöse Bruder, der lässt sich dann dazu hinreißen, mitzutrinken, obwohl es für ihn jetzt nicht gut ist. In dem Moment, vielleicht nur in dem Moment. Aber er sagt sich im Verstand, es kann ja nicht falsch sein, wenn dieser reifere Bruder es auch tut. Und sein Gewissen sagt aber immer noch, das solltest du nicht tun. So wurde er durch die Freiheit des Starken dazu verführt, zu sündigen, gegen sein Gewissen zu leben. Sein Gewissen zeigt es als Sünde an. Er hat es also mit den Worten von Paulus gesagt, nicht aus Glauben getan. Und so gibt Paulus diesen beiden den Rat, habe Glauben für dich selbst vor Gott. Sei in deinem Herzen überzeugt von dem, was du tun und nicht tun kannst. Wir können natürlich auch noch verändert werden in Bezug auf unser Gewissen. Das Gewissen ist nicht ein absolut verlässlicher Maßstab. Es muss zuerst noch verändert und vom Wort Gottes geprägt werden, mit dem Wort Gottes konform gemacht werden, dass es dann ein besserer Maßstab wird für das, was wir tun sollen und was nicht. Und liebevolle und rücksichtsvolle Gespräche können helfen, dass jemand mit der Zeit Freiheit bekommt, etwas zu tun, was er früher nicht mit gutem Gewissen tun konnte oder auch nicht tun sollte, vielleicht. Aber das kann nicht erzwungen werden und es kann nicht durch verachtende Worte in eine Richtung geschoben werden. Es braucht Zeit und liebevolle Belehrung aus der Schrift. In der Zwischenzeit ist das Gebot der Liebe: Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat. Zu Gottes Herrlichkeit. Lebt in der Liebe zusammen mit verschiedenen Prägungen in den Nebensachen und trachtet miteinander nach der Hauptsache, dem Reich Gottes, das Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist ist. Amen.